Erinnerungen eines Holocaust-Ersatzkindes über Kunst und Transformation ist der Untertitel von Jana Zimmers Veröffentlichung. Ihr Vater hatte Auschwitz überlebt, ihre Schwester nicht. Anlässlich des Tages der Befreiung des KZ Auschwitz fand im Januar 2024 die Buchpremiere der deutschen Übersetzung mit der Künstlerin und Autorin statt. In der Zentralbibliothek in Dresden bei Freiberg. Das Freiberg, wo Jana Zimmers Mutter Zwangsarbeit im KZ-Außenlager Flossenbürg verrichten musste. Vernichtung durch Arbeit has failed. We are still here. Das schrieb Jana Zimmer im September 2007 auf einen Zettel, den sie unter eine Gedenktafel für die Zwangsarbeiterin der Freier GmbH in Freiberg legte.
The first time I went to Freiburg was in 2007, when I had my first exhibits in Prague at the Jewish Museum and in Terezin. And I think I already had correspondence with Michael Dusing, and I knew from his book that the factory was there. I had tried to find out about it years earlier without success, where the person that I was in contact with claimed that nobody knew anything about any factory in Freiburg. And Michael was the person who taught for many years and made sure that the people in Freiburg acknowledged that this had been happening in their town.
Die Übersetzung des Buches sowie die Buchvorstellung hat Katrin Krahl von Weiterdenken der Heinrich-Böll-Stiftung Sachsen organisiert. Sie wird folgend 10 Minuten in die Biografie und Familiengeschichte von Jana Zimmer einführen. Im Anschluss hört ihr Auszüge aus der Übersetzung des Buches Pralinen aus Tanger, gelesen von Katharina Wüstefeld.
Ich glaube zwar nicht, dass die Arbeit des Erinnerns jemals abgeschlossen werden kann, aber ich habe das Gefühl, dass einige Elemente in der geistigen und emotionalen Erinnerung an die 6 Millionen in der Anordnung der Komponenten eines Kunstwerks und in den Zwischenräumen zu finden sind. Da schreibt Jana Zimmer in Pralinen aus Tanger. Dieses Buch in deutscher Sprache ist das Ergebnis langjähriger Korrespondenzen und von einem gemeinsamen Vertrauen in Reflexion, Kunst und Kritik. Wir kommen heute auf die Verbindungen zwischen Freiberg, Dresden, Prag und Santa Barbara zu sprechen. Heute, in diesen kalten Tagen, machen wir das, weil am 27. Januar 1945 das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz befreit wurde. Nochmal zitiere ich Jana Zimmer. In dem Maße, in dem dies ein Erinnerungsbuch ist, basiert es auf meiner eigenen, unvollkommenen Erinnerung und nicht auf der historischen Wahrheit. Jana Zimmer ist Künstlerin und Autorin aus Santa Barbara. Seit mehr als 15 Jahren stellte sie in den USA und international aus. In Spanien, der Tschechischen Republik, Deutschland, Bulgarien, China und Neuseeland. Sie ist Mitglied bei den Santa Barbara Printmakers, den Los Angeles Printmakers und der South Carolina Jewish Artists Initiative. 2015 stellte sie zusammen mit der Dresdner Künstlerin Stephanie Busch und der Prager Künstlerin Helga Hoschkova aus. Unter dem Titel We Are Still Here. Außerdem stellte sie im Terezin-Ghetto-Museum aus. Im September 2007 und im Oktober 2019 waren ihre Arbeiten auf der Internationalen Biennale von Jerusalem zu sehen. Janas Werk umfasst Monotypien, Collagen, Assemblagen und Mischtechniken zu den Themen historische und politische Verantwortung und Erinnerung. Ich werde Ihnen und euch ein paar familiäre biografische Notizen an die Hand geben, sodass der Lesung und dem Gespräch leichter zu folgen ist. Ich spreche jetzt über ihr Leben und 3 Menschen, die in Leben und Werk eine sehr wichtige Rolle spielen. Ihre Mutter, ihr Vater und Ritter, das Mädchen, deren Tod sie zum Holocaust-Ersatzkind machte. Jana Zimmer wurde 1946 als Tochter zweier Holocaust-Überlebender geboren. Ihre Mutter, Clara Zimmer, wurde 1912 in Krummeritz, Kremsier, Mähren, als Clara Kohn geboren. 1938 heiratete sie in erster Ehe den Kinderarzt Dr. Alfred Löff. Im Juni 1942 wurde sie zusammen mit ihrem ersten Ehemann nach Terezin deportiert. von dort nach Auschwitz. Er wurde 1944 in Auschwitz vergast. Clara Löff wurde von Auschwitz im Herbst 1944 als arbeitsfähig zur Zwangsarbeit nach Freiberg in Sachsen verschleppt. Im KZ Mauthausen erlebte sie die Befreiung durch amerikanische Truppen. Sie ging zurück nach Prag und lernte dort nach der Befreiung Josef Zimmer kennen, der ebenfalls ein Überlebender der Ghettos in Theresienstadt und Auschwitz war. Sie heiratete ihn in zweiter Ehe. 1946 wurde die gemeinsame Tochter Jana Zimmer geboren. Jana Zimmers Vater, Josef Zimmer, geboren 1898 in Sobislav, Böhmen, war seit 1930 in erster Ehe mit der Katrina Triem in Prag verheiratet gewesen. 1932 kam deren Tochter Margarete Ritter zur Welt. Im Februar 1942 wurde er, seine Frau und Ritter nach Theresienstadt deportiert. Dort bekam Ritter Zeichenunterricht bei der Künstlerin Friedel Dicker-Brandes. 1944 wurde Ritter und ihre Mutter nach Auschwitz deportiert und dort vergast. Die Kinderzeichnungen von Ritter überdauerten das Ghetto und den Krieg. Sie befinden sich heute im Jüdischen Museum in Prag. Beide Eltern von Jana Zimmer haben ihre Ehepartner in Auschwitz verloren. Ihr Vater, auch seine erste Tochter. 1948 emigrierte die überlebenden neuen Eheleute, Josef, Clara und ihre Tochter Jana Zimmer, nach Kanada, nach Montreal. 1963 zogen sie nach San Diego, Kalifornien. Jana Zimmer studierte an der San Diego State University und an der University of California in Santa Barbara französische Literatur und Linguistik. Von 1969 bis 1974 arbeitete sie als Lehrkraft für Französisch. An der Loyola Law School in Los Angeles erwarb sie ihren Abschluss in Rechtswissenschaften und arbeitete mehrere Jahre in einer Rechtsanwaltskanzlei in Los Angeles als Anwältin. Janas Vater starb 1984. Seit 1986 wohnt Jana Zimmer in Santa Barbara. Dort und in Los Angeles war sie bis 2005 als hochangesehene Rechtsanwältin in Bereichen Umweltrecht, Staats- und Eigentumsrecht tätig. Sie ist im Komitee für Frauenrechte, in Naturschutzorganisationen, aber auch als Küstenschutzbeauftragte tätig. Ihren Weg zur Kunst fand Jana Zimmer erst spät. Mitte der 1990er Jahre zog ihre Mutter zu ihr. Bilder rund um die geschichtlichen Themen des Lebens ihrer Mutter zu schaffen, empfand Jana nun als einen Weg, ihre Mutter zu würdigen und neue Wege der gemeinsamen Kommunikation zu finden. Das setzte sie auch nach dem Tod ihrer Mutter im Jahr 2000 fort. Viele der frühen Werke reflektieren ihre Auseinandersetzung mit dem Leben ihrer Eltern unter den Erfahrungen der Shoah. In ihren Arbeiten verarbeitet Jana Zimmer immer wieder Zeichnungen ihrer Schwester Ritter aus dem Ghetto, historische Familiendokumente, aber auch die mit der Hand geschriebene Lebensgeschichte ihres Vaters. Jana Zimmer erwarb ihre künstlerische Ausbildung in Abendkursen am Santa Barbara City College. Sie vertieft ihre künstlerischen Fähigkeiten in gemeinsamen Studienzeiten mit zeitgenössischen amerikanischen Künstlern in Santa Fe und bei einem Studienaufenthalt in Florenz. Nach ihrem künstlerischen Debüt in der Jewish Federation mit Grafiken und Collagen zum Thema Kunst der Überlebenden wurde sie 2007 auch in Europa durch Ausstellungen in Prag und Theresien bekannt, wo sie der Prager Künstlerin Helga Weißowa-Hoschkowa, wie ihre Mutter auch Überlebende des KZ Auschwitz und auch Freiberg, begegnete. Jana Zimmers künstlerische Arbeiten zeugen von der Verfolgung, dem Mord, von Abwesenheit und vom Nicht-Vergessen-Wollen und Können. In diesem Fall, und jetzt zitiere ich nochmal, war es eine Frage, die mir vor 30 Jahren von einem Anwaltskollegen gestellt wurde. Warum besteht der Juden immer noch darauf, über den Holocaust zu sprechen? Warum bist du nicht darüber hinweg, Jana? Ich glaube, die eigentliche Frage dieser Person lautete nicht, warum bist du nicht darüber hinweg, sondern warum lässt du die Welt nicht darüber hinwegkommen und uns alle vergessen? Aber ich wusste schon damals, dass Vergessen eine Vorstufe von Verleugnen ist. Kürzlich las ich, dass der französische Neuropsychiater und Kinderarzt Boris Kyrilnik sagte, dass zwei große Gefahren die Kinder der Shoah bedrohen. Die erste ist, darüber zu sprechen, die zweite ist, nicht darüber zu sprechen. Ich hatte also vor all den Jahren keine Antwort auf diesen Anwaltskollegen. Aber als Überlebende in der zweiten Generation habe ich nicht mehr das Bedürfnis, mich dafür zu rechtfertigen, dass ich mir einige Details der Erlebnisse meiner Eltern als Gegenstand meiner Kunst aneigne und dass ich nicht loslassen, sondern daran festhalte und sie auch weiterhin thematisiere. Und ich glaube, dass die richtige Haltung in der künstlerischen Darstellung von mir verlangt, nicht darüber hinwegzugehen. Denn, wie Holocaust-Forscher lehren, um uns richtig zu erinnern und die Ungeheuerlichkeit dessen, was uns und den Unsrigen angetan wurde, nicht zu trivialisieren, müssen wir uns das Bedürfnis nach einem Abschluss widerstehen. Wir müssen die Ungewissheit aushalten und lernen, ohne vollständiges Verständnis zu leben. Heute stellen wir ihr Künstlerbuch vor. Spätestens seit der Documenta zeigt sich das künstlerische Milieu als feindlich, unsensibel bis antisemitisch gegenüber Jüdinnen und Juden. Umso dankbarer bin ich, dass Jana Zimmer den Weg aus Santa Barbara auf sich genommen hat. In Situationen, in denen jüdische bzw. israelische KünstlerInnen nicht mehr ein- bzw. ausgeladen werden, ist es uns umso wichtiger, heute und hier ihre Arbeit vorzustellen. Danke für das Vertrauen. Ich zitiere hier nochmal aus Ihrem Buch. Was mich in diesem späten Stadium meines Lebens am meisten schmerzt, sowohl um meiner selbst als auch um meine jüdischen Enkelkinder willen, ist, wie sehr sie ihr Jüdischsein auch als eine Wahl betrachten mögen, dass in dem Maße, in dem offene Akte des Judenhasses in der ganzen Welt zugenommen haben, Juden zunehmend isoliert, ausgeschlossen und als unwürdig im gemeinsamen Kampf für eine gerechtere und ausgewogenere Welt betrachtet werden. Juden werden von Verfechtern der Intersektionalität systematisch gemieden. Das ist extrem gefährlich und ich bin frustriert, dass Menschen, die ich früher für Verbündete hielt, sich nicht dazu bringen können, sich tief genug mit Geschichte auseinanderzusetzen, um zu verstehen, warum. Als ich kürzlich das Jüdische Museum in Melbourne besuchte, fand ich einen Brief der australischen Vereinigung der Aborigines an den deutschen Konsul aus dem Jahr 1938, in dem sie gegen die Behandlung der Juden durch die Nazis protestierten. Es rührte mich zu Tränen. Lesen wird jetzt Katharina Wüstefeld etwa 40 Minuten aus dem Buch auf Deutsch. Katharina Wüstefeld ist Teil vom Audioskript, einem lokalen Zusammenschluss, der einen digitalen Stadtrundgang zur Verfolgung und Vernichtung der Jüdinnen und Juden in Dresden zwischen 1933 und 1945 produziert hat. Beruflich koordiniert sie die antirassistische Helpline Sachsen und arbeitet für eine Webdokumentation über rechte Gewalt unter dem Titel Gegen uns. Sie ist Teil des antifaschistischen Chors für Moll und der Kosmetik Dresden. Danke. Im Anschluss findet in Deutsch und Englisch das Künstlerinnengespräch zwischen Nora Pester und Jana Zimmer in deutscher und englischer Sprache statt. Nora Pester ist Publizistin und Eigentümerin und Verlegerin des Hendrich und Hendrich Verlags Berlin-Leipzig. Sie hat dieses Buch verlegt. Danke, dass ihr diese Veranstaltung unterstützt. Ich möchte aber auch Danke sagen an den verstorbenen Dr. Michael Düsing aus Freiberg. Ohne seine Korrespondenzen mit den überlebenden Frauen aus dem KZ Freiberg wäre kein Wissen, kein Kontakt und keine Erinnerung. Danke auch an Daniel Grossmann vom Freiberger Zeitzeugnis, an Richard Charles Saumann, den Ehemann von Jana Zimmer und allen Kolleginnen und Freundinnen, die das hier möglich machen. Unsere Kooperationspartner sind die Städtischen Bibliotheken Dresden, die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit Dresden, der Zeitzeugenverein Freiberg, die Volkshochschule Chemnitz, das BSZ für Technik und Wirtschaft Julius Weißbach in Freiberg und das Jüdische Museum in Prag.
Was sie dachte. Wenn ich als Kind auf die Welt blickte, sah ich kein Feld von Möglichkeiten, sondern eine große Leere. Und es war immer still. Es gab keine Antworten auf meine Fragen. Nicht darauf, woher die Babys kamen oder warum alle anderen eine Großmutter, Tanten, Onkel und Cousins hatten, ich aber nicht. Mir wurde nicht beigebracht, etwas zu wollen oder zu erwarten. Oder besser gesagt, mir wurde beigebracht, nichts zu wollen, denn ich beobachtete, dass auch meine Eltern nie etwas wollten. Und mein Vater war wortkarg, es sei denn, er war mit seinen Freunden aus den Lagern zusammen, wenn sie über die Erinnerung daran, dass sie vor Angst in die Hose gemacht hatten oder über andere Gefahren oder Demütigungen schallend lachten. Als ich verstand, was das deutsche Wort Lager bedeutete, war dieses ständige, irrsinnige Lachen verwirrend. Immer, wenn sie einen Satz mit »im Lager« begannen, drehte sich der Wind und ließ mich frösteln. Wie konnten sie über solche Schrecken so lachen? Ich verstand ihre Worte, aber der Kontext war ein Universum, das mir verschlossen blieb. Meine Mutter war die Vollstreckerin der sehr traditionellen Erwartungen meines Vaters an mich. Er wollte, dass ich eine gute Ausbildung bekomme, als eine Versicherung, falls ich keinen Ehemann finden würde. Aber in mir gab es keinen Gedanken an Rebellion. Es hat sich kaum wie eine Einschränkung angefühlt. Ich habe nie nachgeforscht, nie nachgejagt. Ich kann mich nicht erinnern, dass mich einer von Ihnen gefragt hätte, was ich im Leben machen wollte oder wovon ich träumte. Diese Verneinung von Fantasie und Begehren schien sich nicht von dem zu unterscheiden, was andere Mädchen meiner Generation von Müttern ertragen mussten, die ihren romantischen Wünschen gegenüber unempfänglich waren. Und so war ich mir des Unterschieds in diesem Ausmaß nicht bewusst. Wenn wir aufwachsen, sind wir uns nicht wirklich bewusst, dass unsere Altersgenossen eine grundlegend andere Kindheit haben könnten als wir selbst. Meine Mutter tat alles und gab mir, was sie konnte, um meinen Horizont zu erweitern, in einem traditionellen europäischen Rahmen des 19. Jahrhunderts. Ich hatte Privatunterricht in Französisch, Deutsch, Ballett und Klavier. Ich lernte Skifahren und Reiten. Ich besuchte die öffentlichen Schulen in Montreal, die kostenlos und völlig okay waren, und sie nahm Näharbeiten an, um all diese Extras zu finanzieren. Mit 13 Jahren war ich schon überaus vielseitig veranlagt. Ich hätte eine ausgezeichnete Dauphine von Frankreich um 1789 abgegeben. Im Sommer, nach meinem ersten Jahr auf dem College, musste ich auch das Maschinenschreiben lernen, falls mein Leben nicht so günstig verlaufen und mich dazu verdammen würde, nur Sekretärin zu sein. Ich bin mir sicher, dass meine Eltern dabei an die Einschränkungen dachten, die ihren eigenen Müttern auferlegt worden waren. Aber es gab auch immer wieder paradoxe Reaktionen, zum Beispiel, als ich schwanger wurde und mit 20 Jahren das College beendete. Mein Vater fing an zu weinen und sagte: Das war's dann wohl mit deinem Masterabschluss. Als ich 8 Jahre alt war und in Abwesenheit meiner Eltern in deren Schlafzimmer herumstöberte, fand ich ein Bild meiner Halbschwester Rita. Meine Mutter ermahnte mich ausdrücklich und wütend: Frag nie, nie, nie Papa nach ihr. Also habe ich es nie getan. Ich habe nach gar nichts gefragt. Dieses Bild von Ritter und ein Ölgemälde eines dunklen Waldes, das meine Eltern aus Prag mitgebracht und an die Wand gehängt hatten, sind die beiden Objekte, die ich am schnellsten aus meinen Kindheitserinnerungen abrufen kann. Sie sind beide traurig und geheimnisvoll. Und beide haben mit der Stille und der dunklen Vergangenheit zu tun. Das Foto von Ritter habe ich nur 2-mal gesehen. Das erste Mal, als ich noch ein Kind war, und ein zweites Mal, als ich meinem Vater endlich mitteilte, dass ich von ihr wusste. Damals hat er es mir geschenkt. Ich war etwa 35. Er brachte es in die Küche und schrieb sorgfältig das Jahr ihrer Geburt sowie das Jahr und den Ort ihres Todes auf die Rückseite, während ich dastand und wartete. Der Druck ist undeutlich, aber die Schrift ist fest und präzise. Er fügte auch das Jahr hinzu, in dem das Foto gemacht wurde, 1939. Er sagte kein Wort und ich konnte nicht sprechen, nicht einmal um Danke zu sagen. Meine Kehle war wie zugeschnürt. Das Waldbild folgte uns 1948 von Prag nach Montreal und 1963 weiter nach Kalifornien. Es hing bis zum Tod meiner Mutter an der Wand. Als ich aufwuchs, hatte ich es jeden Tag angestarrt und jedes Mal, wenn ich im Wohnzimmer unseres Hauses war, fragte ich mich, was an diesem dunklen Ort geschehen war. Der Wald sah leer aus, aber irgendetwas lauerte dort. Mein ganzes Leben schon, von der Kindheit übers Heranwachsen bis ins frühe Erwachsenenalter, hörte ich meine Mutter meist nur flüsternd im Gespräch mit befreundeten Überlebenden von der ersten Frau meines Vaters, Kitty, und von Ritter sprechen. Doch sobald ich den Raum betrat, hörten sie auf, davon zu reden. Ich wusste nicht und fragte auch nie, wer die beiden waren und in welcher Beziehung sie zu uns standen. Ich verstand, dass sie Teil eines schmerzhaften Geheimnisses sein mussten, so furchtbar, dass es meinen Vater umgebracht hätte, wenn laut darüber gesprochen worden wäre. Ich werde nie erfahren, wie sehr sein Kummer und sein Schuldgefühl darüber, dass er seine Familie nicht beschützen konnte, seine Beziehung zu mir beeinträchtigten. Meine Mutter betonte immer wieder, wie sehr er mich liebte. Er selbst hat es mir nicht einmal gesagt. Mein Vater beschrieb die Rückkehr nach Prag nach dem Ende des Krieges wie folgt. Am 18. Mai 1945 waren wir bereits um 7 Uhr morgens in Prag, spätestens. Ich ging zum jüdischen Gemeindezentrum, um herauszufinden, ob meine Familie bereits zurückgekehrt war. Sie hatten keine Neuigkeiten und sagten mir, dass noch einige in Theresienstadt seien, um sich um die Kranken zu kümmern. Am nächsten Morgen stieg ich in den Zug nach Theresienstadt, voller Hoffnung, Kitty und Ritter dort anzutreffen. Doch ich wurde enttäuscht. Von meiner Schwiegermutter, die noch immer dort war, erfuhr ich, dass die Deutschen ein paar Tage, nachdem ich Theresienstadt verlassen hatte, einen Deportationszug mit unseren Familien zusammengestellt hatten, von dem niemand wusste, wohin er gefahren war. Manche beteuerten, dass er nach Auschwitz gefahren war. Wenn das stimmte, bestand keine Hoffnung mehr. Ich hoffte, dass sie woanders hingekommen waren und dass sie zurückkehren würden. Es gab immer noch Orte in Europa, von denen Menschen wieder zurückkehrten. Aber in Anbetracht von Ritters 12 Jahren befürchtete ich das Schlimmste. Und leider behielt ich recht. Ich weiß nicht, wann er die Hoffnung aufgegeben hat. Ich weiß, dass er im Jahr 1946 ein Sterbedokument für Kitty aufsetzen musste, um meine Mutter zu heiraten. Und dass es auch von Ritter ein solches Dokument gegeben hatte. Darin steht, dass sie aufgrund von rassischer Verfolgung nach Theresienstadt und von dort im Oktober 1944 weiter nach Auschwitz deportiert worden war. Es schließt mit den Worten »Ot te dobineni ot nisprav«, was so viel heißt wie »Seit dieser Zeit gibt es keine Nachricht mehr von ihr«. Im Gegensatz zu den vielen eingewanderten Überlebenden in Montreal, die vorgaben, jemand anderes zu sein, als sie waren, und die die Unitarian Church besuchten, um als Nichtjuden durchzugehen, haben meine Eltern ihr Jüdischsein nicht verleugnet oder versucht, es zu verbergen, waren allerdings auch nie in die kanadische jüdische Gemeinschaft integriert. Sie hatten nur mit anderen tschechischen Überlebenden Kontakt und gingen nicht in die Synagoge, außer dass meine Mutter an Yom Kippur unermüdlich an Yizkor, dem Gedenkgottesdienst für die Toten, teilnahm. Im Gegensatz zu meinen in Kanada geborenen Altersgenossen boten sie mir weder eine jüdische Erziehung, noch versuchten sie, meine sozialen Beziehungen zu Nichtjuden zu kontrollieren. Damals war ich froh, dass sie mich nicht wie die anderen Einwandererkinder auf eine tschechische Sprach- und Kulturschule schickten. Mein Vater hielt das für sinnlos und brach alle Verbindungen zur Tschechoslowakei ab, da er nicht glaubte, dass die Kommunisten jemals abziehen würden. In den letzten 30 Jahren habe ich mir oft gewünscht, ich hätte diese Sprachausbildung gehabt. Genauso wie ich mir gewünscht habe, dass meine Mutter mir Stricken, Nähen und Kochen beigebracht hätte. Alles Dinge, die mich ihr näher gebracht hätten, näher zur Heimat. Ich hatte schon als Kind kreative Neigungen, aber in meinem Tagebuch beschreibe ich, wie nach früher Ermutigung das künstlerische Schaffen zu einer Sache wurde, die mit Demütigung verbunden war. Als ich 6 Jahre alt war, war ich aufgeregt, weil ein Reporter kam, um Fotos von den Künstlern der ersten Klasse der Van Horn Grundschule zu machen. Auch die Eltern sollten dabei sein. Ich schämte mich schon für die Andersartigkeit meiner Mutter. Ihr Alter, mit 40 sah sie viel älter aus als die anderen Eltern, ihr ausländischer Akzent und ihr widerspenstiges jüdisches Haar, das vorzeitig grau nachgewachsen war, nachdem man ihr in Auschwitz den Kopf rasiert hatte. Sie war gekommen, um in meinem Kunstunterricht mitzuarbeiten, aber sie stolperte und fiel hin, wobei sie ein ganzes Muffinblech mit Plakatfarben auf dem Boden verschüttete. Ich sah nicht, ob sie verletzt war. Ich sah nur, dass sie sich auf dem Boden inmitten der Pfützen der verschütteten Farben ausbreitete und alle Aufmerksamkeit auf sich zog. Das war's. 45 Jahre lang habe ich nicht mehr versucht, Kunst zu machen und ich wurde auch nicht mehr dazu ermutigt. Abgesehen von dem Desaster mit den Plakatfarben war auch mein Empfinden für Musik durch die Einwanderervergangenheit getrübt. Der Klavierunterricht, mit dem ich im Alter von etwa 7 Jahren begann, machte mir Spaß und ich machte gute Fortschritte, aber auch er endete mit einer Demütigung. Meine Lehrerin beschloss, dass mir die Ehre zuteil werden sollte, bei meinem ersten Konzert sowohl God Save the Queen als auch O Canada zu spielen und stellte mich als unseren kleinen Flüchtling aus der Tschechoslowakei vor. Sie wollte, dass ich mich dankbar zeigte, ob gegenüber Kanada oder ihr, war nicht klar. Ich war es nicht. Ich wollte nicht von irgendwo anders sein. Ich wollte dazugehören, mehr als alles andere. Bei der Aufführung schmetterte ich die wütendste Version von God Save the Queen, die je gespielt wurde. Ich nahm noch ein paar Jahre lang Unterricht, weigerte mich aber zu üben und wurde bald darauf wieder entlassen. Ich überspringe jetzt mehrere Kapitel, in denen Jana Zimmer Biografisches schildert und damit Familiengeschichtliches, sowie Überlegungen zu Heimat und zu Israel anstellt, und lese weiter aus dem Anfang ihrer Kunst. Die Anfangsphase der Kunst. Innerhalb eines Jahres nach dem Tod meines Vaters 1984 ging mein Leben in die Brüche. Ich verließ meinen zweiten Ehemann, mein Zuhause und meinen Job und zerstörte noch dazu die Beziehung zu meiner Mutter und zu meinem Sohn dadurch, dass ich ein Verhältnis zu einem Mann hatte, von dem ich dachte, dass er sich um mich kümmern würde, so wie Vater es tat. Hat er aber nicht. Dass auch mein Vater sich in Wahrheit nicht um mich gekümmert hat, zumindest nicht emotional, so wie ich es mir vorgestellt habe, diese Ironie lasse ich an dieser Stelle aus. Ich kann mich nicht daran erinnern, nach seinem Tod 1984 überhaupt mal von ihm gesprochen oder über ihn geschrieben zu haben. Bis zum Jahr 1995, als ich ein altes Kästchen öffnete und hineinsah, das wiederum ein ganz anderes Kästchen öffnete. Eines, in dem ich all meine Gefühle verwahrt hatte. Ich war gebeten worden, für das internationale feministische Kunstprojekt Frauen ohne Grenzen einen künstlerischen Beitrag beizusteuern. Für meine Arbeit, eine Montage, klebte ich ein Kinderfoto von mir auf eine offene Schachtel und verband es mit Bändern mit dem Inhalt. Innen, am Boden festgeklebt, versteckte ich ein Foto von Ritter und Papa aus dem Jahr 1935. Ich hätte mit dieser Schachtel alles machen können. Was das Thema und die künstlerische Ausgestaltung anbetraf, genoss ich vollkommene Freiheit. Ich erinnere mich nicht, mich groß vorbereitet zu haben, bevor ich loslegte. Indem ich Vater und Ritter in die Schachtel legte, beschützte ich sie vor allen außer den hartnäckigsten Blicken und umwickelte die Schachtel mit einer schwarzen Schleife. Ich habe es bewusst so gestaltet, dass es wie die Lederriemen aussieht, mit denen die Tefillin, die Lederbehälter mit den hebräischen Gebetsrollen, am Körper befestigt werden. Ich kann mit Sicherheit sagen, dass mein Vater nie so gebetet hat. Für ihn war das Judentum eine primitive Religion. Alle Religion war primitiv. Das Foto von mir als kleines Mädchen, das ich oben auf der Schachtel anbrachte, zeigte mich mit einem grünen Strickrock, den meine Mutter für mich genäht hatte, auf einem grau gestreiften Hintergrund. Ein billiger Verweis auf die Kleidung im Lager, aber es passte gut zu der schwarzen Schleife. Im Nachhinein fügte ich meine eigene Schriftrolle hinzu, einen surrealistischen Text, den ich vor etwa 20 Jahren angefertigt hatte. Ihn anzuheften war eine Form des Aussprechens, ohne es zu betonen. Ich schämte mich, denn dieses Schriftstück hatte ich in der hässlichen Krakelschrift meiner schwächeren linken Hand geschrieben und ich vernahm aus ihm meine Stimme als kleines Mädchen. Ich glaube, es gibt niemanden, der sie entziffern könnte. Es war immer noch mein Geheimnis, das meine innersten Gedanken barg, von denen ich nicht mal wusste, dass sie in mir waren. Ich schätze, es war dem Sinn nach ganz ähnlich zu den französischen Gedichten, die ich an meine Mutter schrieb, eine Sprache, die meine Eltern beide nicht verstanden. Wieder einmal hatte ich meine Gefühle vor fremden Augen versteckt. Lorraine Serena, die Künstlerin, die Frauen ohne Grenzen ins Leben gerufen hat, nahm mir die Entscheidung über dieses Selbstverständnis versehentlich ab, indem sie den vervollständigen Text der Schriftrolle im Ausstellungskatalog veröffentlichte. Ich muss jedes Mal weinen, wenn ich ihn lese. Es war und ist mein innerstes Geheimnis. Es beschreibt, wie ich mich in der Welt verortete. Es war traurig und beschämte mich und machte mich gleichzeitig verrückt. Und jetzt kommt der Text in der künstlerischen Form des Automatic Writing. Meine Schwester starb, noch bevor ich geboren war. Sie wurde in einem Konzentrationslager eingesperrt und in einer Gaskammer ermordet. Mein Vater war sehr traurig, dass er die Täter nicht aufhalten konnte. Deshalb zeugte er wenig später ein neues kleines Mädchen, damit er Ritter vergessen und wieder glücklich sein würde. Aber Gott gefiel das nicht, denn Gott fand, dass das zu schnell ging, und so spielte er Vater einen Streich. Er nahm Ritters Seele, die immer noch ziemlich sauer war, dass sie ausgehungert, vergast und dann verbrannt worden war, und schickte sie zur Erde zurück. Normalerweise dürfen Seelen nach dem Tod noch einige hundert Jahre oder länger in der Welt herumwandern, um sich zu erholen vom Stress des Lebens. Aus diesem Grund war es für Ritters Seele ein Schock, dass sie so zeitig zurückkehren musste und, das Gemeinste daran, in Janitschkas Körper feststeckte. Das war sehr schwierig für mich. Ich dachte, ich könnte lächeln. Jeder wollte, dass ich glücklich bin. Kleines, hübsches Mädchen. So dass auch sie glücklich sein und vergessen können. Dumm nur, dass ich aussah wie ein Ochsenfrosch und sicher bin, dass sie genau das dachten und sich schämten. Deshalb kein Lächeln. Sie wussten nichts von Ritters Seele und dass sie so viel Raum einnahm in mir, dass mein kleines eigenes Herz nicht genügend Platz hatte zu schlagen. So lebten wir also, arme, vergaste und verbrannte Ritter und das, was von mir übrig blieb, und niemand ahnte, dass ich sehr einsam und traurig war. Und mein armer Vater konnte Ritter nicht vergessen, denn sie war in diesem kleinen Ochsenfrosch. Jana Zimmer, Automatic Writing, 1979. 2020. Als ich meinen Schuppen aufräumte, fand ich ein Waldgemälde, mit dem ich aufgewachsen war. Früher, als Kind, hatte ich Angst vor diesem Gemälde, nachdem ich meinen Vater damals gefragt hatte, wieso er blaue Nummern auf seinem Arm tätowiert hatte. Ich kann mich an den Rest kaum erinnern, deshalb weiß ich auch nicht, wie alt ich genau war. Aber ich bin mir sicher, dass das Gemälde mit im Raum war. Er antwortete: Böse Männer haben mich ins Gefängnis gesteckt. Ich fragte: Wieso? Was hast du falsch gemacht? Er sagte: Nichts, sie waren einfach böse. Ich glaube, ich hatte immer Angst, dass diese Männer aus dem dunklen Wald des Gemäldes zu mir kommen würden. Und ich gab mich damit immer zufrieden, jedenfalls als Kind. Mein Vater versuchte nicht, mich gegen die Deutschen aufzuhetzen. Ich weiß, dass mein Vater Albträume hatte. Im Jahr, bevor er starb, erzählte er mir: Jeden Tag lebe ich ein normales Leben. Tagsüber bin ich Amerikaner, ein amerikanischer Staatsbürger. Ich bin hier in Sicherheit. Doch nachts, wenn ich schlafen gehe, träume ich wieder von Auschwitz. Dieses Geständnis hat mich tief berührt. Ich werde niemals verstehen, wie er das aushalten konnte, wie er das in seinem ganz normalen Alltagsleben aushalten konnte. Er hatte keine Neurosen, keine Anfälle, er wurde weder verbal noch physisch ausfällig gegenüber niemandem. Manchmal verlor er seine Geduld am unstillbaren Organisationszwang meiner Mutter und schrie dann lauthals: Claro! Aber das waren einzelne Frustrationsausbrüche, typisch für Tschechen seiner Generation. Alle Väter meiner Freunde in Montreal schrien so. Aber sie müssen mir Angst gemacht haben. Noch heute ist es mir unerträglich, Männer in Wut zu erleben, selbst wenn von ihnen nichts Bedrohliches ausgeht. Mein Vater sprach nicht über seine Erinnerungen und er weinte nicht, außer an diesem einen Tag, als er mir das Foto von Ritter zeigte. Er trug den ganzen Schmerz all die Jahre bis zu seinem letzten Atemzug. Von den folgenden Kapiteln tragen einige den Namen von Kunstserien und gleichsam Lebens- und Schaffensabschnitten. Und ich lese jetzt die letzten Passagen dieser Lesung, alle aus dem längsten Kapitel, dem in der Mitte des Buches, die Theresienstadt-Serie 1995 bis 2007. Etwa 11 Jahre, nachdem mein Vater gestorben war, zog meine Mutter mit mir und meinem Mann Richard zusammen nach Santa Barbara. Ich hatte ihr versprochen, dass ich sie niemals in ein Altenheim oder in eine Pflegeeinrichtung geben würde. Niemals gehe ich in ein Heim, hatte sie damals gesagt. Ich verabscheute die Vorstellung, dass sie ihre letzten Tage in einer solchen Einrichtung verbringen sollte, sie, die 4 Konzentrationslager überlebt hat. Kurz nachdem sie bei uns einzog, übergab mir ein Freund ein Buch über den amerikanischen Maler und Grafiker Robert Rauschenberg und ich begann, Unterricht in Collage und Grafikkunst zu nehmen. Meine ersten ungelenkten Versuche, der Familie meiner Mutter ein solches Denkmal zu setzen, geschahen in Form von digitalen Collagen und Monotypien. Meine Mutter hatte einem ihrer Familienfotos einen Notizzettel angehängt, auf dem stand, dass sie die einzige war, die überlebt hatte. Ihr Mann Alfred auf der linken Seite, meine Großmutter Elsa auf der rechten. Meine Mutter steht neben ihr. Nachdem Lorraine Serena meine erste Collagenbox, Papa und Ritter, für die Reiseausstellung von Frauen ohne Grenzen angenommen hatte, ermutigte es mich, noch eine zu machen und diesmal zur Lebensgeschichte meiner Mutter. Ich las ein Buch über die Balkankriege der frühen 1990er Jahre und nannte die neue Schachtel Balkanschuh. Diesmal legte ich die gesamte Schachtel in einen traditionellen Balkan-Tanzschuh und befestigte ihre Wiedereinbürgerungsurkunde nach der Freilassung aus Mauthausen als Deckel. Eines Tages, kurz nachdem meine Mutter bei uns eingezogen war, nahm ich sie zu einer Lesung in der Stadt mit. Es ging um Kunsttherapie in Pflegeeinrichtungen in England. Im Zuge dieser Lesung wurden ältere Teilnehmer gebeten, die Umrisse ihrer Hand nachzuzeichnen, wie man es mit Kindern macht, und sie mit Wasserfarben auszumalen. Die Idee war, Erinnerungen ins Bewusstsein zu holen und dadurch die dahinterliegenden Traumata zu bearbeiten. Meine Mutter war zunächst skeptisch, denn sie war bereits so gut wie blind und hat sich zudem über ihre künstlerischen Fähigkeiten nie Illusionen gemacht. Aber sie machte trotzdem mit. Ich selbst zeichnete meine Hand auch und vermischte die Farben so, dass sie wie ein brauner Handschuh aussah. Die Hand meiner Mutter war rosa, wie das Morgenrot. Auf dem Weg nach Hause sagte sie unter vorgehaltener Hand: Ich muss dir über die Handmalerei etwas verraten. Was? Fragte ich. Die braune Farbe, in der du deine Hand ausmaltest, erinnerte mich an die Farbe der Handschuhe der SS-Männer in Freiberg, als sie mich geschlagen haben. Wir waren auf dem Rückweg von der Fabrik zu den Baracken und der ganze Himmel schien rosarot. Wir wussten, das müssen die Briten oder Amerikaner sein, die Dresden bombardieren. Ich beugte mich zu meiner Freundin Hedi und sagte: Das ist es, worauf wir so lange gewartet haben. Ich konnte ja nicht ahnen, dass der Soldat, der neben uns ging, Sudetendeutscher war und Tschechisch verstand. Und als er mich hörte, schlug er so fest auf mich ein, dass ich zu Boden fiel. Aber ich sagte zu mir selbst: Egal. Immerhin weiß ich nun, dass ich überleben werde, denn das Kriegsende ist nahe. Meine Mutter lebte etwa 5,5 Jahre bei uns und starb dann friedlich in ihrem eigenen Bett, so wie ich es ihr versprochen hatte. In dieser letzten Nacht im Oktober 2000 schaltete ich ihr den tschechischen Film Kolja an. Sie schlief unter Morphium, aber ich wollte, dass sie dabei Dvořák und die süß trällernden Klänge der tschechischen Sprache hörte, um sie auf die Zusammenkunft mit meinem Vater oder mit Alfred, der großen Liebe ihres Lebens, einzustimmen. 5 Minuten nach dem Abspann hörte sie auf zu atmen. Als ich eingeladen wurde, an der Requiem-Ausstellung teilzunehmen, war meine Mutter bereits seit einigen Jahren tot. Inzwischen hatte ich meine Aufmerksamkeit von Ritter und meinem Vater weg und hin auf die Erlebnisse meiner Mutter verlagert. Und ich verwendete sowohl abgewandelte Fotos von ihr und meiner Großmutter Elsa in meinen Collagen und Monotypien, als auch Ausschnitte aus einer nie fertiggestellten Lebensgeschichte, die sie im Jahr 1984 begonnen hatte. Ironischerweise wurde die Vernissage von Requiem in Santa Barbara von einem riesigen Waldbrand gestört, der uns zwang, unsere Häuser zu evakuieren. Die Furcht vor Waldbränden und vor dem Verlust meiner Familie und meines Hab und Gutes war die Urquelle all meiner Ängste der letzten 20 Jahre. Nachdem wir uns in Sicherheit bringen konnten, verbrachten wir eine ruhige und glückliche Woche auf dem Campingplatz El Capitan Canyon, an der Gaviota-Küste. Meine Enkelkinder formten von Andy Goldsworthy inspirierte Skulpturen aus Zweigen. Einmal mit allen zusammen in Sicherheit verschwendete ich keinen Gedanken mehr an das Feuer oder an die materiellen Schäden, die es anrichten würde. Ich mache es ganz wie meine Mutter und bleibe immer nah bei meiner Familie, im Glauben, gemeinsam sicherer zu sein. Meine Mutter war so sehr darauf bedacht, in der Nähe ihrer Liebsten zu bleiben, dass sie in Theresienstadt, als meine Großmutter Elsa und Onkel Emil Brandt, Tante Nettie, Rita und Lydia auf die Deportationsliste gesetzt wurden, versuchte, sich ihnen anzuschließen, ohne sich der Gefahr des unbekannten Zielortes bewusst zu sein. Sie ging zu der Person, die für die Listen zuständig war. Uns folgt jetzt so eine aufgeschriebene Erinnerung der Mutter. Ich sagte ihm, dass meine Familie in diesem Transport sei. Er fragte, wer und wie viele. Ich sagte, Mutter und Onkel mit Familie, 5 insgesamt. Er sagte, ich kann nicht alle auf einmal herausnehmen, ich streiche ihre Mutter. Ich war baff und antwortete, ich wusste nicht, dass sie auch nur eine einzige Person streichen können. Ich wollte nur fragen, ob sie mich und Alfred mit aufschreiben können, damit wir mit ihnen fahren. Seine Antwort war, sie sind verrückt. Sie wissen nichts über Theresienstadt. Gehen Sie niemals freiwillig. Gehen Sie zurück. Ihre Mutter bleibt auch. Betrübt, aber klüger als zuvor, besprachen wir den Vorschlag mit Onkel Emil. Sie fuhren und wir blieben. Ich werde den 14. Juli 1942 niemals vergessen, den Tag, an dem ich mit Ihnen, wieder eingepackt in Wintermäntel, zurück zur Baracke ging, dort, wo Sie die Leute versammelten. Ich ließ Mutter beim Abschied zurück und war froh, dass ich ihr das ersparen konnte. Ich habe sie niemals wieder gesehen oder von ihnen gehört. Auf diese Weise verlor meine Mutter bis auf eine Person alle Mitglieder ihrer näheren Familie. Der einzige Bruder meiner Mutter, Fritz, lebte in Bratislava, Slowakei. 1944 wurde er inhaftiert und im Frühling 1945 starb er in Sachsenhausen. Er hinterließ eine schwangere Frau und meinen einzigen Cousin Peter. Da Peter seinen Vater verloren hatte, bevor wir 1948 nach Kanada flohen, hinterließ meine Mutter ihm mein Viertel des Anteils am Familienhaus in Kromjažice. Dieses Haus war in die Hände der Kommunisten gefallen. Peter und seine Mutter emigrierten 1949 nach Israel und 1964 kam Peter fürs Studium nach Kalifornien und blieb dort. Nach dem Untergang der Kommunisten erhielt er schließlich seinen Anteil am Haus und verkaufte ihn. Peter und ich kamen überein, dass er anstelle der Aufteilung des Verkaufserlöses vor dem Gebäude in der Vodní-Straße in Kromjažice einen Stolperstein verlegen lassen würde, damit die Erinnerung an die Familie Brandt gewährleistet wird. Abgesehen von Fotografien und einem Gemälde der Kavana Brandova, also dem Familiencafé, aus dem Jahr 1930, ist der Stolperstein das einzige, das von unserer Kromjažice-Familie übrig geblieben ist. Ich hatte begonnen, mich um die Verlegung eines Stolpersteins in Kromjažice zu kümmern, nachdem ich auf unserer Reise im Jahr 2007 zum ersten Mal einen solchen in Berlin gesehen hatte. Der Stolperstein für Onkel Emil wurde schließlich im Jahr 2014 verlegt. Gunter Demnig, der deutsche Künstler, der das Stolpersteinprojekt ins Leben gerufen hat, platzierte die Steine bewusst an dem letzten frei gewählten Ort, an dem die dortigen Juden gelebt hatten und nicht in einem Ghetto oder einem Todeslager. Mittlerweile gibt es über 70.000 solcher Gedenksteine in ganz Europa. Genauso wie ich gerne einen Stolperstein für jedes einzelne verlorene Individuum verlegen würde, bestehe ich in meiner Kunst immer wieder auf die individuellen Besonderheiten. Namen, Orte, Daten, Zahlen. Der Holocaust-Forscher Lawrence Langer spricht in Bezug auf den Holocaust von Literalisten und Exemplaristen. Exemplaristen können es ihm zufolge nicht ertragen, den Holocaust zu betrachten, wenn er nicht entweder als Beispiel oder als erlösendes Symbol, das unser Bewusstsein schärft, dienen kann. Aber, so Langer, wenn die jüdische Erfahrung im Holocaust für eine allgemeine menschliche Erfahrung stehen kann, dann besteht die Gefahr, dass das Unerträgliche rationalisiert wird. Ein Literalist, wie ich den Begriff verstehe, besteht darauf, auf eine bestimmte Sache zu zeigen und zu sagen, sieh dir das an. Es ist nicht mehr oder weniger als das. Da ich mich als Literalistin bezeichne und auf das Spezifische und Besondere bestehe, habe ich mich gefragt, warum ich mich überhaupt der bildenden Kunst zuwende, anstatt weiterhin Einzelheiten über die Geschichte zu studieren, zu dokumentieren und zu organisieren. Für mich war es dies. Zuzuhören, was geschehen ist, ist eine moralische Verpflichtung. Und ich glaube, dass ich als Tochter von Überlebenden diese erfüllt habe. Aber das richtige Erinnern wurde auch als spiritueller Akt beschrieben. Und der ist nicht vollkommen und wird es wahrscheinlich auch nie sein. Schließlich beten wir Kaddisch nicht nur ein Jahr lang. Meine Eltern sind beide tot, ebenso wie die meisten der Überlebenden. Mein Vater war der einzige seiner Familie, der zurückkehrte. Es dauerte 40 Jahre, bis er über seine Erfahrungen schreiben konnte. Abgesehen davon, dass er in seiner Erzählung die Einzelheiten des Überlebens seines Volkes, wie er es nannte, wiedergibt, sind die einzigen Aussagen über sein Gefühlsleben einfache Erklärungen wie diese: Es gab keine schönen Tage im Ghetto, nicht mal schöne Momente. Es gab lediglich Momente der Stille zwischen den Transporten. Jedes Wort evoziert Worte, die nicht gesagt wurden, Worte, die ich nie hören werde. Also wiederhole ich diese Sätze in farbigen Kontexten, in Gegenüberstellung mit Fragmenten von Ritas Zeichnungen, mit Fotografien ihres früheren Lebens, die so verändert wurden, dass sie wie die Überreste eines Lebens aussehen, die sie sind. Gelehrte fragen, ob die Shoah, nachdem alle Überlebenden verschwunden sind, Spuren eines kollektiven Gedächtnisses hinterlässt, das über individuelles Erinnern hinausgeht. Ich glaube zwar nicht, dass die Arbeit des Erinnerns jemals abgeschlossen werden kann, aber ich habe das Gefühl, dass einige Elemente der geistigen und emotionalen Erinnerung an die 6 Millionen in der Anordnung der Komponenten eines Kunstwerks und in den Zwischenräumen zu finden sind. Obwohl es so gut wie sicher ist, dass Rita zusammen mit ihrer Mutter unmittelbar nach ihrer Ankunft in Auschwitz ermordet wurde, glaube ich bis heute, dass sie auftauchen könnte. Eine süße alte Dame, wie meine Mutter es geworden war, mit einem lockeren tschechischen Akzent. Die Ironie der regelmäßigen Suche nach Rita ist mir nicht entgangen, denn wenn sie überlebt hätte und mit meinem Vater wieder vereint worden wäre, wäre ich nie geboren worden. Zumindest nicht als Jana Zimmerowa, das Ersatzkind. Und ich hätte meine Raison d'être verloren. Und die letzte Passage spielt auf einer Reise 2007 von Berlin nach Theresienstadt und Prag zu 2 Ausstellungseröffnungen und führt über Dresden und Freiberg. Berlin ist nicht Deutschland. Jetzt sind wir in Deutschland, kommentierte Peters Frau Hager nach dem Mittagessen in Dresden. Sie hatte so recht. Von dem Moment an, als wir in einem riesigen Bahnhof ohne Rolltreppen aus dem Zug stiegen und zum Mittagessen in die Stadt gingen, war es eine völlig andere Gefühlslandschaft. Die Menschen sahen weit weniger wohlhabend und viel mehr ostdeutsch aus, wie vor Glasnost, geknechtet. Der Fall der Berliner Mauer war noch keine 20 Jahre her. Und die jugendlichen, freundlichen und offenen Gesichter Berlins waren so gut wie verschwunden. Stattdessen herrschte in Dresden eine osteuropäische Kleinstadtatmosphäre voller Ressentiments. Die Kellnerin in dem überfüllten, ratskellerartigen Restaurant war geradezu feindselig und weigerte sich, das kleine Suppengericht, das sie Peter servierte, durch das größere zu ersetzen, das er bestellt hatte. Ich hasste es dort. Ich war wütend und fühlte mich hilflos, irgendetwas zu ändern. Und ich wusste nicht, was mich dazu gebracht hatte, zu glauben, dass diese kleine Pilgerreise notwendig gewesen war, um meine Mutter zu ehren oder um etwas anderes zu tun, als mir selbst Schmerz und Elend zuzufügen. Ich begann zu glauben, dass die Fabrik, in der sie in Freiberg versklavt wurde, längst abgerissen worden war, dass wir sie nicht finden und ziellos umherirren würden. Es war Peters Idee gewesen, sie zu suchen, und es hatte sich angeboten, auf halbem Weg zwischen Berlin und Prag anzuhalten, um den Ort zu besuchen, an dem meine Mutter inhaftiert gewesen war. Ich schrieb in mein Tagebuch: Ich versuche herauszufinden, wie ich diese Aufgabe in Freiberg am besten erledigen kann. Anscheinend wird es mit dem Zug oder dem Taxi sein. Ich will es einfach hinter mich bringen und zurück nach Prag. Hier in Dresden wird überall Militärmusik gespielt, auf den Straßen und in den Restaurants. Umpapa, umpapa. Es geht darum, dieses mittelalterliche Fantasiedorf wieder aufzubauen. Überall geht es um Dresden, wie es war. Und zwar bevor sie uns das angetan haben, die Brandbombe im Februar 1945. Als ob sie nicht mitschuldig gewesen wären. Samstagmorgen, 8. September, ich wüsste nicht, wie der Himmel noch schlimmer hätte aussehen können. Völlig grau, der Boden ist nass, eine Fortsetzung der allgegenwärtigen düsteren Stimmung. Wenigstens hat der Wind nachgelassen. Die letzte Nacht endete mit einer beruhigenden Nachricht. Einer der Empfangschefs hat den Standort der ehemaligen Porzellanfabrik recherchiert, in der sich die Flugzeugwerke befanden. Heute gehört sie zur Stadtverwaltung von Freiberg. Wir haben also eine konkrete Adresse und die ganze Exkursion ist nun zielgerichtet und nicht mehr ein zielloses und verzweifeltes Herumirren. Ich schlief etwas ruhiger ein. Ich war gerührt von der Sorgfalt, mit der der junge Hotelangestellte die Aufgabe der Recherche übernahm. Er erklärte sich nicht nur bereit, die Informationen von der deutschen Website, die ich über die Fabrik gefunden hatte, zu recherchieren und zu kopieren, sondern als sie auf unser Zimmer gebracht wurden, stellte ich fest, dass er sie mit Babelfisch übersetzt hatte. Eine sehr merkwürdige und fast unverständliche Übersetzung. Ich habe mich immer wieder gewundert, warum Free Mountain, das ist Deutsch für Freiberg, erwähnt wird. Und dann heißt es, dass die 1000 jüdischen Frauen, die von Auschwitz zur Arbeit dorthin geschickt wurden, von den Amerikanern an einem Ort namens House of Duty befreit wurden. Mauthausen. Das war fast schon komisch unpassend. Was mehr Tränen der Wut auslöste, war, zum ersten Mal zu verstehen, dass diese Lektion durch Josef Mengele in Auschwitz-Birkenau nicht nur eine Verlautbarung war, dass diese glücklichen wenigen arbeitsfähig waren. Nein, es gab eine aktive Politik der Vernichtung durch Arbeit. Vernichtung zu nichts gemacht werden durch Arbeit. Es reichte nicht aus, sie sterben zu lassen, sondern man entschied sich dafür, sie zu töten, indem man sie zu Tode arbeitete. Als ich diese wohlüberlegte Absicht verstand, wurde mir plötzlich klar, wie meine Mutter später die hektische Tätigkeit im Granitsteinbruch von Mauthausen, ihrem letzten Lager, beschrieb. Nachdem sie 2 Jahre in Theresienstadt, die Selektion zur Arbeit in Auschwitz und die 6 Monate in der eisigen Fabrik in Freiberg überlebt hatte, wurde sie immer noch zum Arbeiten gezwungen. Es gab immer noch kein Warum. In dem Universum des Bösen, das die Nazis errichtet hatten, ergab es einen Sinn, die Häftlinge zu zwingen, die Treppen hinauf und hinunter zu laufen und dabei so schwere Steine zu tragen, selbst am Ende des Krieges, als es überhaupt keinen Zweck mehr hatte. Meine Mutter beschrieb die letzten Tage in Mauthausen so. Wir wurden in Baracken untergebracht, ähnlich wie in Auschwitz, zusammengepfercht und zum Appell gerufen und zum Aufräumen der Straßen gezwungen. Einige von uns schleppten Steine zum und vom bekannten Steinbruch in Mauthausen und sie mussten dabei, ich weiß nicht wie viele, vielleicht 90 furchtbare Stufen rauf und runter. Zu diesem Zeitpunkt, nach 3 Jahren Hungerkur, wog meine Mutter etwa 70 Pfund. Man versuchte immer noch, sie zu töten, obwohl der Krieg verloren war und man das Gas einige Tage vor ihrer Ankunft Ende April 1945 abgestellt hatte. Deshalb dachte ich in diesem Moment in Dresden daran, die Fotos, die ich von meinen Enkeln Max und Sophia bei mir hatte, mitzunehmen und sie wie ein Gebet in einen Spalt in der Fabrikmauer zu stecken, anstatt Blumen oder einen Stein, wie es auf einem Friedhof üblich ist. Es war, als ob ich sagen wollte, hier ist er, ihr Bastarde, der Beweis, dass die Vernichtung uns nicht völlig ausgelöscht hat. Die 4. Generation einer jüdischen Familie ist hier, vor euren Augen. Wieder war mein Gefühl Bitterkeit, passend zur atmosphärischen Traurigkeit, Schwere und Depression.
Ihr hörtet eine Lesung aus dem Buch Pralinen aus Tanger, Erinnerungen eines Holocaust-Ersatzkindes, über Kunst und Transformation. Dieses Buch der Künstlerin und Autorin Jana Zimmer erschien in den USA 2023 unter dem Titel Chocolates from Tangier. Es hat 244 Seiten mit zahlreichen Abbildungen der Werke der Künstlerin. Die deutsche Übersetzung, aus der gelesen wurde, verlegen Hendrich und Hendrich in Berlin. Zum Ende dieser Sendung hören wir noch einmal Jana Zimmer selbst. Über ihren Zugang zur Kunst befragte sie die Verlegerin des Hendrischen Hendrich Verlages, Nora Pester. Im Anschluss des englischen Originaltons wird es für mich eine kurze Zusammenfassung des Gesagten geben.
Wir haben in der Lesung bereits erfahren, dass Ihre Schwester ja in Abwesenheit präsent war. Wie haben Sie sich ihr genähert? Können Sie uns etwas noch an diesem Prozess teilhaben lassen, wie Sie auch für sich den Weg in die Kunst, in die bildende Kunst zu ihr gefunden haben? Es hätte ja auch die Literatur sein können, die Lyrik und Prosa. Wie ist der Weg zu Ihrer Schwester über die Kunst gegangen?
Well, the first contact was actually through poetry when I was about 25 and I was in graduate school studying French literature. I wrote a poem in French. I had a difficult time with it with my parents. I'll explain. So it was writing this poem in French was part of my long time hiding from history, hiding from the story, because my parents didn't speak French. And so I knew they wouldn't have access to the poem. But then my poem was published in a literary journal. So then I had a big problem because my parents always wanted to know when I had a success in life. And so in those days, I would call my parents every Sunday to make sure they were fine. And I told them I had a poem published. And they said, send it. And I said, well, but it's in French. And they said, send it. Mrs. Ilko, a Hungarian friend who spoke French, would translate. So that was the first moment of speaking to them, really, about this whole subject. And then they never said a word to me about it. And so then with visual art, that really started when my mother came to live with my husband and me in 95. I started to take art classes, and she had brought with her all of these family documents and photographs, so I started to use them in my collage classes. And that was the beginning of my communication with my mother about this whole subject. Although later in her life, my mother became much more open and willing to talk about her experience. And then the other big event was a section that was read tonight when I took my mother to a lecture about art therapy in senior housing facilities. And this was the moment when my mother's hand and my hand came together, and she told me the big secret about being hit in the face by the SS man. And then I realized we could use my artwork as a way of communicating with each other.
Jana Zimmer erzählte, ihr erster Zugang zur Geschichte ihrer Familie war über die Lyrik. Damals war sie 25 Jahre alt und studierte französische Literatur. Sie schrieb ein Gedicht über ihre Schwester. Sie schrieb es auf Französisch, um es vor ihren Eltern zu verstecken, da diese kein Französisch verstand. Das Gedicht wurde jedoch veröffentlicht. Da ihre Eltern immer über Janas Erfolge informiert werden wollten und sie jeden Sonntag telefonierten, bekamen sie es zugesandt. Eine Nachbarin übersetzte es für ihre Eltern. Dann sprachen sie nicht mehr darüber. Erst als Jana Zimmers Mutter 1995 bei ihr einzog, griffen sie die Familiengeschichte wieder auf. Bei einem Kunstkurs berührten sich die Hände von Mutter und Tochter. Und Janas Mutter erzählte von dem SS-Mann, der sie ins Gesicht geschlagen hatte. Es ist die Geschichte von dem braunen Handschuh, die ihr eben aus dem Buch gehört habt. Danach erzählte Jana Zimmers Mutter ihr mehr aus ihrer Biografie unter den Nazis in Deutschland. Und Jana Zimmer begann dies künstlerisch zu bearbeiten. Soweit von der Buchvorstellung Pralinen aus Tanger aus dem Februar 2024 in Dresden. Neben dem Buch lässt sich ein längeres, verschriftlichtes Interview mit Jana Zimmer und ihrem Ehemann lesen. Ihr findet es auf der Webseite von Weiterdenken, der Heinrich-Böll-Stiftung Sachsen. An Mikrofon und Produktion dieser Sendung war Michael Chanderkinger. Auf Wiederhören.
Stuck in routines.